Vielleicht könnten wir sagen, wenn irgendein Buch in der Bibel aktuell bleibt, dann ist es der Jakobusbrief. Warum ist dieses Buch immer aktuell? Weil wir immer Schwierigkeiten haben und dieses Thema spricht der Apostel an. Wenn Menschen keine Schwierigkeiten haben, dann brauchen sie Jakobus nicht zu lesen. Allerdings wäre es gut, auch dort Kapitel 5 zu lesen, denn dort sagt der Apostel, ist jemand guten Muts, dann soll er singen. Also auch da hat der Apostel ein Wort für solche, die keine Schwierigkeiten haben. Aber in erster Linie schreibt er an Menschen, die in der Prüfung stehen. Und das Buch kann betitelt werden, Hilfen in Prüfungen. In Kapitel 1 spricht er im Allgemeinen. Dort gibt er uns Hilfen für jede Prüfung. Hilfen in allerlei Prüfungen. In den Versen 2 bis 4 sagt er, es braucht die rechte Einstellung zu den Prüfungen. In den Versen 5 bis 8, in Prüfungen ist Weisheit notwendig. Wir wissen manchmal nicht, wie wir uns zu verhalten haben. Und dann in den Versen 9 bis 11 heißt es, in Prüfungen ist eine Haltung wichtig, die der Lebenssituation entspricht. Jeder sollte seiner Lebenssituation entsprechend eine Haltung einnehmen. Der Reiche in seiner Situation, der Arme in seiner. Dann haben wir eben gehört in Vers 12 die Verheißung. Eine starke Hilfe in der Prüfung ist die Verheißung Gottes, die uns durchhilft. Und dann haben wir die Verse 13 bis 18, die wir das vorige Mal besprochen haben. Es braucht in der Prüfung ein rechtes Gottesverständnis. Wollen wir standhalten, wenn wir in Druck geraten, dann müssen wir etwas über Gott wissen. Gerade da stolpern wir manchmal, weil wir nicht eine richtige Auffassung von Gott haben. Da straucheln wir an dieser Stelle. Und Jakobus sagt, wenn wir standhalten wollen in unseren Prüfungen, dann müssen wir etwas über Gott wissen. Und jetzt kommen wir zu den Versen 19 bis 25. Hier sagt der Apostel, in der Prüfung braucht es eine richtige Einstellung zu Gottes Wort. Und wieder gilt dieses in sämtlichen Prüfungen. Wir sollten die rechte Einstellung zu Gottes Wort haben. Jakobus legt seinen Lesern hier dreierlei nahe. Drei Punkte wollen wir hier beachten. Erstens, wie man sich auf Gottes Wort einstellt, wie man sich vorbereitet. Das sind die Verse 19 bis Anfang 21. Und dann spricht er davon, wie man mit Gottes Wort umgeht, sodass man bewahrt bleiben kann. Und letztens in Vers 25 gibt er uns wieder eine Verheißung. Also die Verse 19 bis 21 Anfang. Ich lese diese Verse einmal. Also, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam aber zum Reden, langsam zum Zorn, denn des Menschen Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum, nachdem ihr allen Schmutz und alles Überfließen von Schlechtigkeit abgelegt habt, nehmt das Wort Gottes an. Darum. Das Wörtchen darum weist hin auf die Rolle, die die Verse 19 und 20 spielen. In den Versen 19 und 20 ist keine Rede vom Wort Gottes. Aber in Vers 21 ist die Rede vom Wort Gottes. Und wenn man in rechter Weise mit dem Wort Gottes umgehen will, dann muss man erst 19 und 20 gelesen und beachtet haben. Das heißt, nur so kann man zum Wort Gottes kommen. Es wäre gut, wenn jeder Christ ab und zu, bevor er in die Gemeinde kommt, Jakobus 1, 19 und 20 lesen würde, damit er sein Herz in rechter Weise einstellen kann auf das Hören des Wortes Gottes. Was sagen die Verse? Also, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, immer schnell zum Hören, aber langsam zum Reden, auch in der Gemeinde. Manchmal sind wir dort genauso schnell zum Reden wie sonst, manchmal nicht so schnell. Es gibt Christen, die können nicht in der Gemeinde sprechen. Es gibt Christen, die dürfen nicht in der Gemeinde sprechen. Vielleicht möchten sie schon gern. Nun, es gilt einmal grundsätzlich, die Zunge in Zaum zu halten. Davon wird er noch mehr zu sagen haben in Kapitel 3. Aber hier zunächst schneidet er einmal dieses Thema an und er sagt, Brüder, schnell sein zum Hören. Das heißt, wir sollen bereit sein zu hören. Es gibt aber Situationen, wo wir überhaupt nicht hinhören sollten. Es gibt gewisse Dinge, die sollten wir nicht hören. Ich bete manchmal, wenn gewisse Dinge in meiner Umgebung gesagt oder gespielt werden, Herr, bewahre mich, dass ich das nicht hören muss. Es gibt gewisse Dinge, die wollen wir nicht am Arbeitsplatz hören. Wir wollen nicht hören, dass der Name des Herrn missbraucht wird. Da möchten wir gern die Ohren zustopfen. Aber sonst normalerweise, wenn Menschen sprechen, wollen wir einmal zuhören. Hinhören, was haben sie zu sagen? Das ist sehr wichtig. Und dann bereit sein zum Reden, wenn der Herr es so führt, aber nicht zu schnell. Sonst könnten wir uns verreden, vertun. Langsam vor allem zum Zorn. Die Bibel verbietet nicht den Zorn gänzlich. Wir sollten die Fähigkeit haben, über Sünde ärgerlich zu werden. Es gibt Christen, die sind so tolerant, dass sie sich gar nicht aufregen über Böses. Christen sollten aufgeregt sein über das Böse. Aber wir sollten vorsichtig sein mit unseren Gefühlen, bevor wir wissen, was eigentlich geschieht. Manchmal scheint etwas böse zu sein, aber es ist eigentlich nicht. Und es gibt Christen, die sind noch nicht reif genug, sodass sie sich in rechter Weise äußern können. Und dann sprechen sie manchmal in einer raueren Weise, als sie es eigentlich innerlich meinen. Und auch da sollten wir einmal zunächst hinhören, wie meint er dann das eigentlich? Also hier in diesen Versen ist eine Menge an sehr praktischer Hilfe. Des Menschen Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn sein Zorn mein Zorn wird, dann ja. Aber nicht mein Zorn ohne sein Zorn, wenn es nur mein Zorn ist, ja. Des Menschen Zorn an und für sich, wenn er autonom ist. Wenn aber sein Zorn in mir tätig wird, denn Christus lebt in mir. Paulus sagt einmal in Philipper 1, mich verlangt nach euch mit der Liebe Jesu Christi, mit dem Innern von Jesus Christus. Christus lebt in Paulus und mit dem Herzen von Paulus liebt er. Und mit dem Herzen von Gott sind wir zornig. Aber das ist dann nicht mehr unser Zorn, sondern Gott gebraucht uns dann. Wenn wir zusammen zornig sind, das ist okay, könnten wir sagen, ja. Dann kann das eine Gerechtigkeitsangelegenheit sein, aber nicht, wenn wir von uns aus zornig werden. Darum, nachdem ihr allen Schmutz und alles Überfließen von Schlechtigkeit abgelegt habt, auch dieses gehört dazu, ablegen. Wenn wir Gottes Wort aufnehmen wollen, muss zuerst einiges abgelegt werden. Manchmal sagt uns das Wort Gottes nichts, weil zu viel im Weg ist. Nicht aufgeräumte Sünden in unserem Leben. Aber was dann, wenn der Weg vorbereitet ist, nach den Versen 19 und 21 Mitte, was dann? Jetzt sagt er uns, wie wir mit Gottes Wort umgehen dürfen. Nehmt in Sanftmut in euch auf das eingepflanzte Wort. Nehmt in Sanftmut das eingepflanzte Wort auf. Es ist sehr wichtig, diesen Satz zu beachten. Nehmt das eingepflanzte Wort auf. Was heißt das? Jetzt hören wir Gottes Wort. Ich lese es, ich spreche darüber. Der Apostel sagt, dass wir das Wort Gottes hören bzw. lesen und dann tritt es in unser Ohr ein. Dann wird es eingepflanzt, wie der Same, der in den Boden gelegt wird. Was dann? Wir nehmen das Wort zwar auf, aber jetzt muss es von uns begrüßt werden. Das genügt nicht, einfach es gehört zu haben. Es genügt nicht, einfach da zu sitzen und zuzuhören. Das Wort, wenn es eingepflanzt worden ist, muss jetzt in mich hineingenommen werden. Und das Wort, das hier gebraucht wird, wird von dem Aufnehmen eines Gastes gebraucht. Wenn Sie Besuch haben, und das ist noch eine schöne Sitte, ich nehme an, auch hier noch bei den Taufgesinnten, die besuchen einander gern. Das ist die einzige Gruppe außerhalb der Mennoniten, bei denen ich das so gesehen habe. Ich kenne das von den Mennoniten, weil ich von dort herkomme. Wir haben viel einander besucht. Aber in meinen vielen Reisen in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich bin ich nicht so viel gewesen. Aber in meinen vielen Reisen in der Schweiz und in Deutschland habe ich keine Gruppe getroffen, wo diese Praxis vorhanden war, so rege einander zu besuchen. Das ist gut. Sie sind also gewohnt, nehme ich an, Gäste aufzunehmen. Manchmal kann das natürlich eine Last werden. Manchmal kommen Gäste unangemeldet. Auch das ist manchmal schön, aber es kann auch lästig sein. Aber nehmen wir einmal den normalen Fall an, wo ein Gast willkommen ist. Was tun Sie? Sie lassen ihn nicht einfach an der Tür stehen, wie Sie das mit einem anderen tun würden vielleicht, der einfach kommt, um kurz etwas zu fragen oder abzuliefern. Sie nehmen ihn ins Haus, dann machen Sie sich Mühe, ihn wirklich willkommen zu heißen. Ich hörte kürzlich ein Tonband von einem Prediger, der in Nordamerika viel reist. Und er erzählte uns, wie er manchmal aufgenommen wird. Ich erlebe dasselbe. Er sagt, es gibt Häuser, da darf man übernachten. Und dann heißt es, hier ist Ihr Zimmer. Und dann weiß man schon bald, also dies ist, wo ich mich dann aufzuhalten habe. Dies wird mein Platz sein. Da schlafe ich, da arbeite ich. Und das ist sehr schön. Die Leute sind gastfrei und nehmen mich auf. Vielleicht darf man auch im Hause essen. Nun, dann kommt man in die Küche oder wo immer es ist, zum Tisch. Und dann sagt er, gibt es andere Häuser? Da werde ich zwar in mein Zimmer gewiesen, ich werde gesagt, wo ich schlafe, aber dann heißt es, und wenn Sie sich irgendwie ausbreiten wollen mit Ihren Büchern, hier ist der Tisch im Wohnzimmer, da ist die Couch, Sie können fühlen sich im ganzen Haus zu Hause. Ich weiß, das ist etwas sehr Besonderes, wenn jemand das tut. Niemand muss das tun. Es ist schon sehr viel, wenn man einem ein Zimmer zur Verfügung stellt. Schließlich sind die Häuser ja keine Hotels. Ja. Aber das gibt es ab und zu, dass eine Familie die ganze Wohnung einem zur Verfügung stellt. So sollen wir das Wort Gottes aufnehmen. Es darf keinen Platz in meinem Leben sein, wo Gott nichts zu sagen hat. Sein Reden soll mein ganzes Leben bestimmen. Ich soll also das Wort Gottes bereit sein, in mich aufzunehmen. Und es soll in mir zu Hause sein. Das Eingepflanzte, das heißt das zunächst gehörte, aufgenommene Wort, soll also wie ein Gast ganz aufgenommen werden. Nehmt in euch auf das eingepflanzte Wort in Sanftmut, in einer demütigen Haltung. Manchmal sind wir so aufgeregt von der Last des Tages, dass wir nicht in der richtigen Verfassung sind. Manchmal sind wir noch ärgerlich über manche Erlebnisse. Und wissen Sie, so ein Ärger kann sich in unsere Beziehung zu Gott einmischen. Ich merke das bei mir. Im Grunde ist man dann nicht nur ärgerlich mit einem Menschen, sondern auch mit Gott, weil er das zugelassen hat. Wir sollten uns darüber Rechenschaft geben. Wenn ich dann aber an den Herrn denke und das alles mir zum Guten dient, dann kann ich von dieser Perspektive aus eine neue Einstellung gewinnen und sanftmütig werden und ruhig werden. Und dann bin ich imstande, Gottes Wort aufzunehmen. Das Wort Gottes, das imstande ist, das Wort Gottes, das ich aufnehme, sagt Jakobus, ist imstande, mich zu retten. Bin ich denn nicht gerettet? Ja und nein. Ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Aber ich bin noch nicht angekommen. Das Wort Gottes kann mich bewahren unterwegs. Es kann mich retten von der Kraft der Sünde. Die Kraft des Wortes Gottes ist stärker als die Sünde. Das Wort Gottes hat Kraft, mich zu bewahren. Das griechische Wort für retten heißt auch bewahren. Das Wort Gottes hat Bewahrungskraft. Deshalb sollte man es aufnehmen. Wie sagt der Psalmist im Psalm 119? Dein Wort habe ich aufgeborgen in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, Vers 11. Ein sehr guter Vers, auswendig zu lernen. Und dann kommen die Verse 23, nein, noch 22. Werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Das heißt, es gibt einen dritten Schritt. Nachdem wir gehört haben, nachdem wir in uns aufgenommen haben, sollen wir jetzt zur Tat übergehen. Wir sollen Täter des Wortes werden und nicht allein Hörer. Hörer, die sich selbst betrügen würden. Was heißt betrügen? Wie kann man sich betrügen, wenn man Gottes Wort hört? Jesus sagt einmal, wenn er wiederkommt und es kommt zum Gericht, dann werden viele Menschen sagen, wieso bin ich nicht dabei? Wir haben dich doch predigen gehört. Wir waren doch dabei. Es wird also Juden geben, die Jesus einmal hörten, und weil sie ihn hörten, denken sie, sie sind jetzt dabei. Klingt das nicht bekannt? Gibt es auch nicht heute solche Menschen? Die meinen, ich gehe ja in die Kirche. Ich gehe sogar in die Gemeinde, nicht in eine Kirche. Ich gehe in eine Freikirche. Ich gehe in eine gute Gemeinde. Und weil sie Gottes Wort hören, immer dabei sind, denken sie, sie sind jetzt Nachfolger Jesu. Oder es ist ganz in Ordnung mit ihrer Seele. Und Jakobus sagt, dann betrügt man sich. Man hat das Falsche über sich geschlussfolgert. Wenn das gehörte Wort Gottes nicht in die Tat umgesetzt wird, dann betrüge ich mich, sagt der Apostel. Die sich selbst betrügen, Vers 23, weil einer, der ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, solcher einem Manne gleicht, der in einem Spiegel das Gesicht, das er von Natur her hat, betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet, und er ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er war. Jakobus sagt, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Es zeigt mir, wer ich bin. Als Spiegel zeigt es mir zweierlei. Paulus sagt in 2. Korinther 3, dass das Wort Gottes ein Spiegel ist, der mir Jesus Christus zeigt. Wir kennen diese Spiegel an unübersichtlichen Straßenecken oder Kurven. Die sind eine Hilfe, besonders in den Bergen. Wir sehen, was wir direkt nicht sehen können, im Winkel. Heute können wir Jesus nicht sehen, aber wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist ein Spiegel, der uns Jesus zeigt, den wir nicht direkt sehen können. Im Wort Gottes sehen wir Jesus. Zweitens, Jakobus sagt uns, im Wort Gottes sehen wir uns selbst, wenn wir den Spiegel so halten und über den Menschen, wie ich aussehe. Manchmal trifft das einen sehr direkt, denn nicht alles, was die Bibel über Menschen sagt, trifft auf mich zu. Aber ab und zu trifft etwas sehr genau. Und dann merke ich, dies gilt mir. Und dann habe ich mich gleichsam im Spiegel gesehen. Das kann manchmal sehr unangenehm sein. Aber es ist gut. Und was soll ich dann tun? Ich soll behalten, sagt Jakobus, wie ich aussehe. Ich soll nicht vergessen. Ich brauche da ein gutes Gedächtnis. Ich soll nicht vergessen, wie ich aussehe. Und dann? Genügt das? Wenn Sie von der Arbeit kommen und Sie schauen in den Spiegel, genügt das jetzt zu behalten, wie Sie aussehen? Nein, dann wäscht man sich. Und das Wort Gottes ist auch ein Waschmittel. Im Wort Gottes darf ich mich reinigen. Im Blute Jesu darf ich mich reinigen. Das Blut Jesu Christi reinigt von aller Sünde. Deshalb ist das gar nicht so schwierig, wenn Gottes Wort mir meine Sünde zeigt. Das schmerzt zwar, aber es ist nicht das Letzte. Ja. Das ist das Große, das wir bei Jesus haben. Wir müssen nicht von ihm weglaufen, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Wir können stehen bleiben in der Gegenwart Gottes und wissen, er vergibt uns. Jesus ist für uns gestorben und wir können es uns leisten, uns unsere Sünden gezeigt zu bekommen, weil die Reinigung da ist. Es gibt Reinigungsmöglichkeit. Und jetzt kommt eine Verheißung. Das ist das Dritte, das er uns sagt über das Wort Gottes. Es braucht also eine rechte Einstellung zum Wort Gottes in der Prüfung. Und wenn ich diese Dinge beachte, dann kann ich standhalten. Aber wer sich in das vollkommene Gesetz, Vers 25, spricht Jakobus hier vom alttestamentlichen Gesetz? Ja, in einem gewissen Sinne ja. Aber nicht nur. Jakobus ist gläubig an Jesus Christus. Und zwar nicht nur an ihn als Halbbruder, sondern als Sohn Gottes. Das haben wir in Kapitel 1 in den ersten Versen gesehen. Er hat ihn als seinen Herrn angenommen. Spät, aber es kam soweit. Jakobus ist bewandert im Gesetz des Alten Testamentes, im ganzen Alten Testament. Aber dort im Alten Testament hat er seinen Herrn erkannt, das Evangelium. Petrus sagt uns, dass die ersten Boten das Alte Testament als Evangelium verkündet haben. Die ersten Boten, Paulus hat das auch getan. Die haben das Alte Testament benutzt, um über Jesus zu sprechen. Und dann kommen die neutestamentlichen Schriften hinzu. Jakobus ist eins der ersten neutestamentlichen Schriften, die wir bekommen haben. Deshalb, wenn Jakobus über das Wort Gottes spricht, dann wird das wohl fast nur das Alte Testament sein. Aber nach und nach kamen dann andere neutestamentliche Bücher. Aber auch diese haben Gesetzesqualität. Warum? Weil es feststeht, es ist gesetzt. Es ist so und nicht anders. Das machen die neutestamentlichen Schreiber klar. Das Wort vom Evangelium steht genauso fest wie das Gesetz des Alten Testamentes. Und sogar ist es ernster zu nehmen, sagt der Hebräerschreiber. Wenn das schon ernst zu nehmen war, wie viel mehr nicht das Wort vom Heil in Christus? Das heißt, das ganze Wort Gottes ist in einem gewissen Sinne Gesetz. Das, was richtig ist und nicht geändert werden darf. Nicht in dem Sinne, dass es alles Gebot ist. Das Wort Gesetz steht hier also für Wort Gottes. Und wir könnten heute sagen, wer sich in das vollkommene Wort, das der Freiheit vertieft hat und dabei geblieben ist. Das Gesetz der Freiheit, dieses besagt uns schon, dass Jakobus über das alttestamentliche Mosegesetz hinausgeht. Das Gesetz Moses war in der Tat eine Knechtschaft. Die neutestamentlichen Schreiber wissen, dass es unmöglich ist, das Gesetz zu halten. Paulus weiß das, Petrus weiß das und Jakobus weiß das auch. Aber es gibt nicht nur ein Gesetz der Sklaverei, sondern es gibt ein Gesetz der Freiheit. Ein Gesetz, ein Wort, das frei macht. Mit anderen Worten, Jakobus hat es hier mit dem freimachenden Evangelium zu tun. Aber eben, diese Botschaft vom Evangelium ist so und nicht anders. Und man hat es ernst zu nehmen und sich darin zu vertiefen. Und jetzt sagt er, wer sich in das vollkommene Wort, das der Freiheit vertieft hat. Es genügt also nicht, das Wort Gottes zu hören. Es muss vertieft werden, noch einmal, in sich aufgenommen werden. Ja? Der Gast darf nicht an der Tür stehen bleiben. Er darf tiefer ins Haus eindringen. Ja? Er wird aufgenommen. Und manchmal, besonders wenn es schöneres Wetter ist, dann nimmt man ihn bis zur Hintertür und zeigt ihm vielleicht noch den Garten hinten, wenn es einen hat, oder die Aussicht von hinten und so weiter. Das erlebt man sehr oft und das ist sehr schön. Und manchmal sagen die Gastgeber, ja, sie waren noch nie vorher hier oder sie sind eben umgezogen, wollen sie das ganze Haus sehen? Und dann zeigen sie einem die ganzen Zimmer. Schön. Das ganze Haus steht einem gewissermaßen offen. Es wird vertieft. Und es ist wichtig, wenn wir Gottes Wort lesen, auch in der stillen Zeit zu Hause, dass wir nicht nur einen Abschnitt gelesen haben, so 5 Minuten ein Kapitel und jetzt gehen wir wieder zum Kaffee oder zur Arbeit. Nein, nachsinnen, vertiefen, reflektieren. Warum sagt er das so? Was heißt das? Was bedeutet das? Wo steht das noch geschrieben? Und so weiter. Man stellt Fragen. Mittels Fragen vertiefen die biblischen Schreiber das Wort Gottes. Immer wieder Fragen. Jesus stellt Fragen. Paulus stellt Fragen. Jakobus stellt Fragen. Vertiefen. Wer sich in das Wort Gottes vertieft hat, und jetzt weiter, hören, vertiefen, und was dann? Dabei bleiben. Und dabei geblieben ist. Welcher nicht ein vergesslicher Hörer geworden ist, sondern ein Täter des Werkes. Steht das bei Ihnen auch so? Ein Täter des Werkes? Nicht Täter des Wortes, Täter des Werkes. Im Französischen? Auch so? Ja, Aktivität. Ja. Was heißt das? Das Wort Gottes ist nicht nur Vokabeln. Das Wort Gottes ist ein Werk, etwas, das man tut, etwas, das in die Tat übergeht. Wenn man das Wort Gottes tut, dann tut man ein Werk, das heißt, es wird etwas verrichtet. Es kommt ein Gehorsam. Ich höre und ich gehorche. Dieser, jetzt kommt die Verheißung, dieser wird in seinem Tun, das heißt, wenn er gehorcht, das Los der Glückseligkeit haben. Noch einmal erinnere ich, was ich anhand von Vers 12 sagte. Selig oder glückselig heißt nicht jetzt selig, sondern morgen. Wer heute gehorsam ist, wird nicht notwendigerweise jetzt schon froh sein. Manchmal ja, manchmal nicht. Manchmal muss man heulen, wenn man gehorsam ist. Jesus hat einmal von zwei Söhnen gesprochen. Der eine sagt, ja, Papa. Und dann geht er und geht über zu seinen eigenen Aktivitäten. Er tut nicht, was der Vater sagt. Der andere sagt, nein. Aber dann überlegt er doch und dann tut er es doch. Es gibt viele Kinder, für die ist der Befehl der Eltern unangenehm. Aber sie sind gehorsam. Manchmal unter Tränen, es fällt schwer, aber sie sind gehorsam. Das ist besser, als überhaupt nicht gehorsam zu sein. Schön ist es natürlich, wenn man mit Freuden gehorsam sein kann. Aber auch Paulus sagt einmal, und wenn mir nicht danach ist, so ist mir's auferlegt, ich hab's zu tun. Paulus hat gelernt zu gehorchen. Paulus hat gelernt, gehorsam zu sein, auch wenn es gegen seine Laune ist. Es ist ihm nicht immer danach, das Evangelium zu verkünden. Einer meiner Bibelschullehrer sagte uns, er war ein alter Mann schon, bis heute ist es mir nicht leicht, einen Hausbesuch zu machen. Es muss überwunden werden. Es macht nicht immer sofort froh, Gottes Wort zu tun. Manchmal müssen wir Buße tun. Und das ist schwer, einen Brief schreiben. Zu jemandem hingehen und sagen, es tut mir leid, dies und dies habe ich gesagt, aber das stimmt nicht. Ich habe erfahren, das stimmt nicht, tut mir leid. Oder ich habe wirklich gelogen, ich wusste, es war nicht so und ich habe es dennoch gesagt. Ich hatte Angst. Oder irgendetwas anderes. Oder man hat etwas von der Arbeit mitgenommen und das gehört eigentlich nicht mir. Dann ist es eine schwierige Sache, das zurückzubringen. In der Erweckung in Kanada wurde sehr viel zurückgebracht, was von der Arbeit mitgenommen war. Das hat Aufsehen erregt. Das war nicht immer leicht, aber es wurde getan. Was sagt Jakobus? Später kommt die Freude. Später. Und wenn auch nicht in dieser Welt, dann aber in der nächsten. Glückseligkeit ist das Los des Täters. Immer. Jeder Gehorsam des Wortes Gottes. Jeder Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber bringt Freude, früher oder später. Wir kommen zu den letzten Versen des Kapitels. Da haben wir das letzte Thema dieses ersten Kapitels. Wer in Prüfungen standhalten will, der sollte eine richtige Auffassung von Frömmigkeit haben. Hier geht es um die Frömmigkeit. Die Überlieferung, nicht das Wort Gottes, aber die Überlieferung der Kirchengeschichte, sagt uns, dass Jakobus ein sehr, sehr frommer Mann war. Er soll wohl viel gebetet haben und war so fromm und treu im Gesetz, dass auch die Nichtchristen, die Juden, die nicht Christen geworden waren, ihn in Ehren hielten. Hier ist ein Mann, da kann man sehen, wie das aussieht, wenn man das Gesetz hält. Er lebte nach dem Wort Gottes. Er wusste etwas von Frömmigkeit. Und er kann jetzt anderen etwas sagen über Frömmigkeit. Was sagt er? Die Verse 26 und 27. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, oder religiös, oder pietätvoll, dabei seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz verführt, dessen Frömmigkeit oder Religion ist nichtig. Null. Eine Null mit dem Rand weg. Das kennen Sie ja. Reine und nicht entweihte Religion, bei dem Gott und Vater ist diese, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst als ein von der Welt unbefleckter zu bewahren. In diesen Versen, zwei Versen nur, gibt uns der Apostel fünf Kennzeichen echter Frömmigkeit. Wer ist fromm? Erstens, der, der seine Zunge zähmt. Die Zunge ist das schwerste Pferd unseres Wesens zu zähmen. Jedes andere Glied in meinem Leben ist leichter zu zähmen als dieses wilde Pferd. Ich habe noch wilde Pferde erlebt. Die kennen Sie nicht mehr, nein? Bei uns kennt man sie auch nicht mehr. Aber als Junge habe ich sie noch erlebt. Mein Weg zur Schule führte über den Bahnkörper. Damals durften wir ruhig über die Bahn laufen. Der Zug kam nicht so oft, vielleicht einmal oder zweimal in der Woche. Also war nicht große Gefahr. Neben der Bahn war ein Bretterzaun, wissen Sie, was ein Korall ist? Und die Holländer sagten Kral. Eine Perche, kann man sagen? Ja. Ein Bretterzaun, vielleicht zu hoch. Okay. Dort konnte Vieh oder konnten Pferde abgeladen werden, die von außerhalb gebracht waren, oder es konnten dort von hier aus Tiere aufgeladen werden und dann weggeführt werden. Und ich habe es noch erlebt, dass die Bauern in unserer Gegend, damals wurde alles mit Pferden gemacht, als ich klein war, und auch mein Vater hat mit Pferden gearbeitet und ich habe mit diesen Pferden ebenfalls gearbeitet. Und ab und zu hat man auch Junges gehabt und so weiter, aber das hat vielleicht nicht immer ausgereicht. Gewisse Bauern wollten neue Pferde haben. Und dann hat man die wilden Pferde aus irgendwo im Westen, weiter Westen noch von uns, wir wohnten schon im Westen, aber in Alberta war es noch wilder als bei uns. Und dann hat man die ungezähmten Pferde also gefasst und mit der Bahn verfrachtet in die Dörfer. Und dann war ein Mann dabei, der hat die erste Zähmung oder den ersten Bruch so durchgeführt. Die mussten eingebrochen werden. Und das geschah an Ort und Stelle, sodass das Pferd ruhig genug war, um nach Hause genommen zu werden. Wir haben auch junge Pferde gehabt. Und die mussten auch in einem gewissen Sinne eingebrochen werden, wie wir das sagten. Das war nicht so schlimm wie ein wildes Pferd, aber die mussten auch es gewohnt werden, zu ziehen und dann bei dem anderen Pferd zu bleiben und nicht einfach irgendwo abzuhauen. Ja? Und am Anfang, das war sehr interessant, das erste Mal, wenn sie eingespannt wurden, die wussten gar nicht, wie sie sich zu verhalten hatten. Ja? Einmal ruckzuck, da ging es fahren, da musste man natürlich ein bewährtes Pferd daneben haben, vielleicht noch zwei, eins auf jeder Seite. Und mit der Zeit hat das Pferd sich beruhigt und hat verstanden, was von ihm erwartet wurde. Und machte auch mit. Man muss dann wissen, wie so ein Pferd zu behandeln ist. Es muss gezähmt werden. Unsere Zunge ist von Natur aus wild. Und die Zunge ist sehr spontan. Manchmal so spontan, dass wenn hier etwas blitzt, hier sofort etwas sich bewegt. Manchmal schon früher. Ja. Ich habe mal gehört von einem Bekanntmacher, Conferencier kann man vielleicht sagen, im Fernsehen, glaube ich, war es, oder im Radio, dem hat man eine goldene Platte gegeben. Und es hieß, weil er schneller sprechen konnte, als er dachte. Er soll die Platte zurückgegeben haben. Das ist die Gefahr, dass wir entweder schneller sprechen, als wir denken, oder so schnell, als wir denken. Und der Apostel legt uns nahe, zuerst zu denken und dann etwas zu warten, bevor wir sprechen. Die Zunge muss gezähmt werden. Sie darf nicht gleich losflattern. Und sie darf auch nicht irgendetwas sagen. Wir müssen lernen, unsere Zunge in den Dienst zu stellen. Die Zunge hat mir zu dienen. Die hat mir zu gehorchen. Die hat zu sagen, was ich will. Nicht einfach so loszureden. Bei gewissen Leuten ist das eine sehr schwierige Sache. Sie sind sehr spontan. Bei anderen Leuten ist das nicht so schwierig. Die haben es leichter vielleicht. Die haben aber dafür andere Schwierigkeiten. Manchmal sollte man sprechen und man bringt nichts über die Zunge. Solchen hat das Wort Gottes auch etwas zu sagen. Aber Jakobus hat jetzt denen etwas zu sagen, die es schwer haben, ihre Zunge zu zähmen. Es ist Frömmigkeit, die Zunge zu zähmen. Zweitens, wer ist fromm? Vers 27. Reine Religion, reine Frömmigkeit. Rein. Es gibt Frömmigkeit, die ist nicht rein. Kürzlich habe ich ein Büchlein von Dr. Francis Schäfer gelesen, das er schon in den 70er Jahren geschrieben hatte, über die neue Welle in der säkularen wie auch in der christlichen Welt. Er hat gezeigt, wie die Mentalität sich geändert hat und wie Menschen mit einmal in der säkularen wie in der christlichen Welt geistlich denken und tun. Er hat gezeigt, wie in der nichtchristlichen Welt man begann, geistlich zu denken, das heißt religiös, philosophisch oder auch heidnisch, philosophisch, religiös. Dann aber auch, wie das Christliche aussieht. Er beschreibt auch, wie die jungen Leute zu ihnen gekommen sind aus verschiedenen Teilen der Welt, auch aus christlichen Gemeinden. Und sie kamen nach La Brie, weil sie enttäuscht waren über das Christentum in ihren Gemeinden. Das waren zum Teil evangelikale Gemeinden, das waren aber auch zum Teil einfach traditionelle Kirchen. Sie waren auf jeden Fall enttäuscht in ihrem Christentum, manchmal zu Recht, manchmal auch zu Unrecht, nehme ich an. Und Dr. Schäfer erzählt dann, dass wir manchmal schuld daran gewesen sind als ältere Generation, dass unsere jungen Leute enttäuscht gewesen sind. Ich bekomme dieses auch zu hören in meinen Reisen. Es gibt Prediger, die können sehr fromm sprechen auf der Kanzel, aber dann nachher sieht es ganz anders aus. Ich habe mich selbst dabei ertappt. Dann muss man Buße tun. Ich habe gelernt, man kann hier nicht stehen und Gottes Wort verkünden, wenn vorher nicht alles aufgeräumt ist. Das hat keinen Sinn. Ja. Unsere Frömmigkeit, das, was wir an den Tag legen, an Gottes Furcht, das, was wir im Zeichen Gottes tun, unsere Beziehung zu Gott tun, das muss rein sein, echt sein. Reine Frömmigkeit. Drittens. Reine und nicht entweihte Religion. Es gibt geweihte Religion und es gibt entweihte Religion. Das ist interessant. Kennen Sie geweihte Religion? Was ist das? Religion, die geweiht ist. Die hingegeben ist. Was ist geweiht? Darf ich mal fragen, Sie dürfen ruhig die Antworten jetzt, ich würde mich interessieren. Kennt man hier das Darbringen von Kindern in der Gemeinde? Wird das hier gemacht? Ab und zu mal. Manchmal spricht man von Kinderweihen. Ja? Sie kennen Weihwasser. Ja? Die katholischen weihen Wasser. Das heißt, das Wasser ist einem gewissen heiligen Zweck gewidmet, dem geweiht, hingegeben. Es darf nicht einfach so getrunken werden und so weiter. Man empfindet das frech, wenn man einfach den Finger da reintaucht und so weiter. Einige junge Leute machen das vielleicht als Jux, ja, aber das darf man eigentlich nicht. Es wird erwartet, dass man sich pietätvoll verhält in solchen Kirchen, wo etwas Geweihtes ist. Nun gibt es Religion. Was heißt das? fromme Bewegungen, Gebet, Bibellesen, Gegenwart in der Gemeinde, Teilnehmen am Singen und so weiter. Wenn wir in die Gemeinde kommen und singen, wenn wir vorhin gesungen haben, dann ist das Singen dem Herrn geweiht. Manchmal singt man, um einfach Freude daran zu haben. Aber es gibt Christen, die nehmen ihr Singen ernst, die nehmen ihr Beten ernst. Dr. Schäfer erzählt von Menschen, die dann, wenn sie predigen oder beten, plötzlich einen ganz anderen Ton von sich geben. Das kennen wir, ja? Es gibt Leute, sobald sie anfangen zu beten, hört der Alltagston auf. Ja, das ist etwas Frommes dabei. Es gibt Leute, die meinen das ganz ernst, das ist für sie irgendwie echt. Aber es gibt andere, bei denen ist das nicht echt. Es ist geweiht, aber dennoch entweiht. Jetzt verstehen wir. Die Stimme ist irgendwie fromm, aber die Religion der Stimme ist entweiht. Sie dient nicht mehr Gott, sie dient mir. Manch ein Prediger spricht sehr schön, ich habe mich selbst dabei ertappt. Das ist eine furchtbare Entdeckung, wenn man merkt, ich habe Gottes Wort genutzt, um mir Ehre zu bereiten. Man kann das tun. Man benutzt das Wort Gottes, die Leute haben Vertrauen darin und jetzt predigt man und dann hofft man, dass die Leute dann etwas besser von einem denken. Verstehen Sie das? Das war Frömmigkeit entweiht. Sie war mir geweiht und nicht mehr Gott. Das hat mit dem Reinen zu tun. Es ist ein Unrein, die zwei gehören zusammen. Reine und nicht entweihte Religion. Was ist echte Pietät? Was ist echte Frömmigkeit? Der Apostel geht weiter. Das sieht so aus, sagt er. Viertens, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst als ein von der Welt unbefleckter zu bewahren. Zweierlei. Waisen und Witwen zu besuchen, wenn sie es schlecht haben. Man muss nicht immer alle Waisen und Witwen besuchen. Die Witwen haben es nicht immer schlecht. Aber wenn sie es schlecht haben, wenn sie bedrängt sind, wenn sie in Anfechtung sind, wenn sie in Not sind, das Wort hier bedeutet wohl, unter Druck sind, vielleicht finanziell, vielleicht sind sie einsam. Die Schwiegertochter unseres Bruders ist eine Witwe. Ja. Manchmal wird es ihr gut gehen, manchmal wird sie die Einsamkeit furchtbar verspüren, nicht wahr? Manchmal sind die Kinder zu viel, manchmal sind sie zu wenig. Man sollte also solche Leute kennen. Wenn man diesem nachkommen will, dann muss man etwas über die Leute wissen. Voraussetzung ist also, dass man sich informiert über die Lage der Mitbrüder und Schwestern. Übrigens sagt Jakobus nicht, dass es immer Christen sein müssen. Es können auch andere sein. Vor allem wahrscheinlich in unserer Nachbarschaft. Wir müssen nicht bis zur anderen Seite der Kugel fahren, um solche aufzusuchen. Das ist eine Frage von Zugänglichkeit in unserer Nähe. Wir wollen wissen, wo solche sind, denen wir helfen können. Waisen, das heißt Leute, die keinen Helfer haben, die hilflos sind. Vielleicht haben sie keine Eltern, vielleicht haben sie Eltern, aber die Eltern schauen nicht nach ihnen. Wir haben sehr viele solche Kinder heute. Leute, die theoretisch oder praktisch besser gesagt Waisen sind. Und dann Witwen. Das Wort im Griechischen heißt alleine gelassen. Es gibt Frauen, die wurden von ihren Männern verlassen. Sie sind nicht Witwen und doch sind sie es. Sie sind alleine gelassen, verlassen. Und es gibt Männer, die sind genauso hilflos wie Frauen. Die brauchen auch Hilfe. Wo sind diese Alleingelassenen? Ob Kinder oder Erwachsene, die wollen wir aufsuchen, denen wollen wir beistehen, irgend so wie es möglich ist. In ihrer Bedrängnis zu besuchen und letztens sich selbst als ein von der Welt unbefleckter zu bewahren. Die Welt befleckt.
Für Jakobus ist die Welt schmutzig. Sie ist sündig. Viele Leute geben sich nicht Rechenschaft darüber. Sie meinen, alles Mögliche, fast alles wenigstens, sehen und hören zu dürfen, was die Welt anbietet. Die Welt beschmutzt. Seien wir vorsichtig. Jemand, der sich von der Welt unbefleckt bewahrt. Nun gibt es das, dass wir nicht von dieser Welt laufen können. Das verlangt die Schrift auch nicht. Paulus sagt, wir müssen nicht vom Planeten weglaufen wollen. Wir müssen nicht von dieser Welt fliehen wollen. Es braucht das, auch Jesus kennt das, dass wir die Füße waschen lassen müssen. Wir sind durch den Staub dieser Welt gegangen. Aber nach Möglichkeit uns bewahren, nach Möglichkeit wegschauen, nach Möglichkeit nicht hinhören, nach Möglichkeit nicht mitmachen. Und wo wir dann dennoch befleckt wurden, da wollen wir so schnell wie möglich zu Jesus gehen und uns die Füße waschen lassen, nicht wahr? Das war Kapitel 1. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Mal schneller gehen werden oder nicht. Ich weiß nie, wie weit wir kommen. Ich dachte, ich würde weiterkommen. Kapitel 2, ich gebe einen kleinen Überblick, damit Sie eine Ahnung haben. In Kapitel 2 haben wir das zweite Hauptthema des Briefes. In Kapitel 1 hat der Apostel im Allgemeinen gesprochen. Das waren Hilfen für jede Situation. Er sagt, die Situationen können vielfarbig sein, aber in jeder Situation sind dieses Grundsätze, die wir anwenden können. Wort Gottes, Verheißung, Haltung, die Einstellung und so weiter. Aber jetzt wird er spezifisch. Von Kapitel 2 bis zum Ende nimmt er in jedem Kapitel ein Problem sich vor. Und das Problem in Kapitel 2 ist der Glaube selbst oder das Glauben. Nicht was wir glauben, nicht die Glaubensthemen, sondern das Vertrauen. Wir würden heute vielleicht sagen Vertrauen. Also dieses wird unter die Lupe genommen. Einmal von Jakobus selbst. Und in diesem Kapitel haben wir drei Hauptgedanken. In den Versen 1 bis 13 spricht der Apostel von Glauben und Ansehen der Person. Die eine vorziehen vor der anderen. Er sagt, das ist nicht liebevoll. Glaube und Liebe gehören zusammen, sagt er. Und dann wird er ab Vers 14 sprechen von der Nützlichkeit des Glaubens. Welcher Glaube ist von Nutzen? Ist wirklich etwas wert? Und welcher Glaube hat keinen Wert? Und zum Schluss gibt er uns alttestamentliche Beispiele. Ein sehr schönes Kapitel. Wieder etwas grundsätzlicher Art, aber doch etwas spezifischer als Kapitel 1. Und Kapitel 3 wird es dann sehr praktisch, da kommt die Zunge wieder ran. Ich möchte wieder mit Ihnen zusammen beten. Wir neigen das Haupt dazu. Herr, jetzt bitten wir dich, lass das, was wir gehört haben, vertieft werden, in uns aufgenommen werden, behalten werden, zur Reinigung führen, zur Bewahrung, zum Frucht bringen. Amen.